Wie Alexander Krylow mit der Diagnose Krebs umgeht und wieder einmal seinen Humor nicht verliert, das hören Sie heute in der letzten Folge unserer Erzählung bei Radio Horeb aus dem Buch »Wie ich zum Mann wurde, ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen«, das im Effi Medien Verlag erschienen ist. Von sich selbst sagt Krylow: »Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, ist es wie ein Wunder. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass aus meinem Leben das geworden ist, was ich nun bin. Ich bin mit meinem Leben sehr glücklich.« Ich bin Brit Bergen und wünsche Ihnen viel Freude mit den letzten 5 Kurzgeschichten aus dem Leben des jungen Alexander Krylow, in denen er uns an vielen persönlichen Momenten seines Erwachsenwerdens in der ehemaligen Sowjetunion teilhaben lässt. Es liest Vincent Hagen.
April, April. Im Alter von 15 Jahren mussten alle Jungs zur Musterung. Dabei wurde eine gefährliche Veränderung in meinem Beinknochen entdeckt. Der erste schreckliche Verdacht: Tuberkulose. Nach der Untersuchung in einem Spezialkrankenhaus wurde ich in die beste Regionalklinik geschickt. Zu unserer Freude kam eine Entwarnung: keine Tuberkulose. Das Krankenhaus durfte ich aber trotzdem nicht verlassen. Über mehrere Monate hinweg liefen verschiedene Untersuchungen, die Ärzte schauten mich mitleidig an, ohne mir eine Diagnose zu geben. Einmal hatte ich die Möglichkeit, in meine Krankenakte zu schauen und las da eine erschreckende Nachricht: Krebs. Ich sprach mit keinem darüber. Krebs war damals nicht heilbar, es war keine Diagnose, sondern ein Todesurteil. Auf der ganzen Welt gab es nur einen, der mir in dieser Situation helfen konnte. Er war unsichtbar, und doch war er da. In meinem kindlichen Vertrauen hatte ich keinen Zweifel, dass Gott genau weiß, was für mich gut ist. Ich kam nicht auf die Idee, ihn nach dem Warum zu fragen, sondern begann intensiver zu beten. Ich betete da, wo die anderen mich nicht sehen konnten, während der Spaziergänge durch lange Flure des Krankenhauses sowie unter der Bettdecke. Wenn Jesus will, kann er es bestimmt so machen, dass von diesem Krebs nichts übrig bleibt. Ich sprach mit ihm wie ein kleiner naiver Junge und versprach ihm, für die Liebe in meinem Umfeld zu sorgen, und konnte dabei nicht ahnen, wie schnell ich dazu eine Gelegenheit bekommen würde. Nach 4 Monaten entschloss ich ein ärztliches Konzilium für eine Operation. Ich lag in einem 5-Bettzimmer mit 4 Erwachsenen, alle schwer krank. Neben meinem Bett stand das Bett eines jungen Mannes namens Vlad, der sich in die Krankenschwester Larissa verliebt hatte. Er sprach ständig darüber, traute sich aber nicht, sie anzusprechen. Keiner wusste, wie wir diesem Vlad helfen konnten. Am Tag der Operation schaute ich alle mit einem dramatischen Blick an. Wer weiß, ob ich alle noch mal wiedersehe. Ich habe auch für Vlad gebetet und versicherte ihm, dass wir alle eine schöne Zukunft haben würden. Am Tag nach meiner OP lag ich noch mit hohem Fieber ans Bett gefesselt. Als ich morgens früh die Augen öffnete, fragte ich mich, was für ein Tag wohl wäre. Es war der 1. April. Jemanden in den April zu schicken, hätte die Stimmung im Zimmer aufgelockert. Alle schliefen aber noch. Nun schaute Krankenschwester Larissa durch die Tür. Junge Menschen wie ich handeln oft spontan, ohne über die Folgen nachzudenken. So rief ich mit einer nach der OP noch schwachen Stimme: »Schwester, Schwester, meinem Zimmernachbarn geht's nicht gut.« Die Krankenschwester ging an Vlads Bett und fragte ganz vorsichtig: »Hey, wie geht es Ihnen?« Vlad schlief wie immer tief und reagierte auf diese Ansprache nicht. Die besorgte Schwester setzte sich zu ihm an den Rand des Bettes, nahm seine Hand und fragte ihn noch einmal: »Wie geht es Ihnen?« Es kam keine Antwort außer einem tiefen Ausatmen. Die Lage wurde immer ernster. Alle anderen Zimmernachbarn wachten schon auf und beobachteten die Rettungsaktion. Nun musste die arme Schwester Vlad dringend wieder zu Bewusstsein bringen. Sie blieb ganz bei Sinnen und begann, ihm beidseitig Backpfeifen zu verpassen. Als Vlad die Augen öffnete, konnte er die Realität nicht fassen. Bei ihm am Bett saß seine Traumfrau. Sie schaute ihn an und fragte: »Geht's Ihnen schlecht?« Vlads Grinsen breitete sich über das ganze Gesicht aus und er murmelte: »Gut, mir geht's sowas von gut.« Ich gratulierte allen zum 1. April und das ganze Zimmer wurde von lautem Gelächter erfüllt. Ich musste noch 6 Wochen im Bett liegen. Das Bein wurde durchbohrt, mit Gewichten beschwert und aufgehängt. Meine ersten 2 Schritte ums Bett herum verursachten Glückstränen. Ende Mai wurde ich aus dem Krankenhaus entlassen. Der Chirurg sprach diesmal sehr offen mit mir. Wir haben eine so große Schnittwunde gemacht, da wir nach Krebs suchten. Dein Knochen war nicht ganz gesund, aber Krebs fanden wir nicht. Er empfahl für eine gute Genesung viel Protein zu essen, was beim damaligen Lebensmittelmangel gar nicht einfach war. Meine Tante Maria schaffte es irgendwie, für mich eine große 1-Kilo-Dose schwarzen Kaviar zu besorgen. So konnte und musste ich sogar das einzige Mal in meinem Leben Kaviar löffeln. Ich begann, neu gehen zu lernen und wusste, dass Gott alles zum Guten wenden kann. Die Schmerzen und die Ängste sind schon lange vergessen. Der 1. April wurde für mich aber zu einem der liebsten Tage des Jahres. Es lohnt sich, auch wenn es einem selbst nicht so gut geht, den anderen etwas Freude zu schenken. Der Sieg der Tautologie. An einem Oktoberabend wurden alle Schüler der Abschlussklassen zu einer Versammlung eingeladen. »Genossen«, sprach uns die Sekretärin des Kommunistischen Jugendverbandes unserer Schule an, »wir sind erwachsen genug, nicht nur an die Abiturprüfungen, sondern auch an die wichtigste Prüfung unseres Lebens zu denken. Das können wir ab sofort durch unsere Teilnahme am Leninschen Testat beweisen.« Am Ende der Versammlung bekam jeder von uns ein vorgedrucktes Heft in Postkartenformat. Ab diesem Moment waren wir automatisch zu einem freiwilligen Programm des geistlichen Wachstums der sowjetischen Jugend angemeldet. Das Leninsche Testat sollte bezeugen, dass wir in der unterrichtsfreien Zeit Werke von Wladimir Lenin lesen und damit unsere kommunistische Selbstentwicklung verfolgen. Zunächst musste jeder von uns Ziele seines persönlichen Wachstums formulieren und diese von den Schulkameraden bestätigen lassen. Diese Ziele wurden in ein eigenes Heftchen eingetragen und am Ende eines jeden Quartals nach einer Gewissensprüfung eigenständig bewertet. Zu solchen Zielen gehörten zum Beispiel die Verbesserung von Schulleistungen, Korrektur der Charaktereigenschaften, Einsatz für das Gemeinwohl und die Beseitigung von schlechten Angewohnheiten. Es war zu erwarten, dass jeder zum Abschluss des Schuljahres seine persönliche Entwicklung von den Kameraden in einer thematischen Klassenversammlung testieren ließ. Kein Wunder, dass nur wenige Schüler vom Leninschen Testat begeistert waren. Nur wenige, aber einige doch. Es gibt überall solche Aktivisten, die nicht nur für sich, sondern vor allem für andere Vorsätze machen wollen. Einer von ihnen hatte mir schon damals seine Lebensweisheit anvertraut. Wenn du die anderen kontrollierst, wird es keiner wagen, dich zu kontrollieren. Für diejenigen, die sich nicht als Aufseher über die anderen sahen, aber auch nicht kontrolliert werden wollten, blieb nur eines: die Aktivisten nicht ernst zu nehmen. Mein guter Freund Oleg bot mir an, die Heftchen zusammen auszufüllen. Welche Ziele sollten wir da reinschreiben? Die Aktionen des Naturschutzes und der Völkerfreundschaft hatten wir schon als junge Pioniere abgearbeitet. Als Vorbereitung für das Studium an der Pädagogischen Universität besuchte ich gerade einen Kurs des künftigen Lehrers und war in der Jugendarbeit sehr aktiv. Das wäre aber nur ein Punkt, man brauchte mindestens 5. Wir suchten einen Weg, nicht zu lügen und doch ohne Probleme aus dieser Aktion rauszukommen. Nach gemeinsamen Überlegungen haben wir es geschafft, ein Programm unserer Selbstentwicklung zu entwerfen und dieses voneinander bestätigen zu lassen. Auf die eine Seite kamen Werke von Lenin, die sowieso im Schulprogramm standen. Auf die Seite mit persönlichen Ansätzen haben wir folgende 5 Punkte geschrieben. Erstens, das für das Testat vorgesehene Heftchen auszufüllen. Zweitens, Punkt 1 im Licht des Leninismus zu bedenken. Drittens, meine Arbeit an den Punkten 1 bis 2 regelmäßig zu überprüfen. Viertens, die Erfüllung der Punkte 1 bis 3 ununterbrochen zu verbessern. Fünftens, über mögliche Schwierigkeiten mit den Punkten 1 bis 4 meine Kameraden zu informieren. Zufrieden mit unseren Vorsätzen legten wir diese Heftchen weg und das Schuljahr ging weiter. Bis zum April des folgenden Jahres schien das Leninsche Testat kein Thema mehr zu sein. Dann mussten wir uns wieder mit den letztjährigen Vorsätzen beschäftigen. Oleg und ich markierten alle 5 Punkte als erledigt und gaben unsere Heftchen zur Kontrolle ab. Bei der Klassenversammlung zum Abschluss des Leninschen Testats bekamen wir aber beide ein etwas mulmiges Gefühl. Einige Heftchen wurden nach dem Zufallsprinzip aus dem Stapel genommen und von der Klasse bewertet. Was werden wir sagen und was zu hören bekommen, wenn wir dran sind? Die anderen Schüler hatten sich ebenfalls leichte, aber nicht so freche Ziele gesetzt und wurden für ihre gute Arbeit gelobt. Einige wurden auf ihre Schwäche hingewiesen und bekamen etwas Zeit für das Nacharbeiten. Wir beide wurden gar nicht erwähnt. Es ist vorüber, dachten wir und gingen erleichtert nach Hause. Am darauffolgenden Tag rief uns die für die Erziehungsarbeit zuständige Schulleiterin zu sich. Unsere beiden Heftchen lagen auf ihrem Tisch. Oleg und ich schauten einander kurz an und bereiteten uns innerlich auf das Schlimmste vor. »Gestern vergaßen wir, über euer lenisches Testat zu sprechen«, sagte die Schulleiterin und steckte jedem von uns unerwartet ein rotes Abzeichen mit Lenins Kopf an die Brust. »Ihr habt euch 5 Punkte vorgenommen und ihr habt alle 5 erfüllt. Wir sind stolz auf euch. Ihr verhaltet euch wie echte sowjetische Menschen.« In der Mitte der 1980er Jahre interessierten sich nur wenige für kommunistische Selbstentwicklung. Die Reden und Ansprachen wurden immer sinnloser und tautologischer. Genauso war es auch mit unserem lenischen Testat. Keiner hatte unsere Heftchen gelesen, da zählten nur die formalen Ergebnisse. Aus dieser Sicht mussten wir der Schulleiterin recht geben. Wir verhielten uns tatsächlich wie die meisten sowjetischen Menschen, eben wie ganz normale Kinder unserer Zeit. Wem das Ballett tanzt. Unser größter Vorteil ist die politische Stabilität, sagten unsere Bürgerinnen und Bürger. Solange ich mich erinnern konnte, hatten wir immer den gleichen Partei- und Staatschef gehabt. Er hat kaum etwas entschieden, hat eher ideologische als pragmatische Reden gehalten und schien für alle unersetzbar zu sein. Über Leonid Breschnew gab es viele Witze und Anekdoten, und doch war er beliebt und hatte die allgemeine Unterstützung des Volkes. Das Leben schien stabil zu sein und keiner machte sich Sorgen um die eigene Zukunft, geschweige denn um die Zukunft des Landes. Der Tod des alten und kranken Breschnew kam für viele Menschen dennoch überraschend. Man hatte das Gefühl, dass er für immer an der Spitze des Landes sein würde. Am nächsten Tag stand am Schuleingang sein Porträt mit einem schwarzen Band und Blumen dekoriert. Ich war damals 13 Jahre alt. Einige Schüler sagten, dass Breschnews Zeit sowieso abgelaufen war. Unser Physiklehrer mischte sich in das Gespräch ein und redete uns ins Gewissen. Er sagte, dass wir gerade einen entscheidenden Friedensstifter verloren hätten und die Lage der Welt dadurch immer ernster würde. Es begann eine 3-tägige Staatstrauer. Der Begräbnistag wurde zu unserer Zufriedenheit als schulfrei erklärt. Alle Unterhaltungsprogramme im Fernsehen wurden an diesem Tag durch klassische Musik und Ballett ersetzt. Es war für uns eine einmalige Situation, bei der eine allumfassende, traurige und bedrückte Stimmung herrschte. Diese einmalige Situation wiederholte sich 15 Monate später, als das nächste Staatsoberhaupt, Juri Andropow, starb. Und nach weiteren 13 Monaten wieder diese Situation durch den Tod des nächsten Staatsoberhauptes, Konstantin Tschernenko. Bei jedem dieser Ereignisse wurde im Fernsehen Ballett und vor allem Schwanensee gezeigt. Mag sein, dass es an der Szene mit dem sterbenden Schwan oder sogar an der Geschichte dieser Musik lag. Pjotr Tschaikowski beendete dieses Stück in der Osterwoche, an der die Orthodoxie traditionsgemäß der Toten gedenkt. Mit der Wahl des relativ jungen Gorbatschow ging die Reihe der großen Staatsbegräbnisse zu Ende. Die Wahrnehmung des Balletts aber war für viele weitere Jahre befestigt. »Sie haben ihn bestimmt umgebracht«, rief unsere Nachbarin aus ihrem Fenster einer anderen Nachbarin zu. Sie hatte das Fernsehen eingeschaltet, sah Schwanensee und zog daraus nur die eine Schlussfolgerung, dass nun auch Gorbatschow tot war. Man wusste wohl inzwischen nicht mehr, ob der Tod eines Politikers die Ballettübertragung verursachte oder sogar umgekehrt. Zum letzten Mal wurde Schwanensee im politischen Kontext während des Augustputsches 1991 ausgestrahlt. Das ganze Land verharrte in Unwissenheit über den eingesperrten Michail Gorbatschow, währenddessen im Fernsehen wieder dieses Ballett zu sehen war. Vier Monate später brach die Sowjetunion zusammen. Wem das Ballett tanzt, so würde in diesem Zusammenhang die Frage aus dem berühmten Romantitel von Ernest Hemingway, Wem die Stunde schlägt, klingen. Schwanensee gehört unbestritten zu den bekanntesten Musikwerken der Welt. In der Verbindung mit einer TV-Ausstrahlung erinnert es auch an die Stagnation und den Untergang eines Imperiums. Für manche war es eine Warnung, für andere ein Zeichen der Wende und der Zukunft. Ballett for Future also. Das Reifezeugnis. Es begann mit einer festlichen Aufstellung in der Sporthalle. Alle Lehrer und Eltern waren dabei. Wir feierten die letzte Schulglocke. Ein Mädchen aus der ersten Klasse hatte die Ehre, ein goldenes Glöckchen zu läuten und den letzten Schulunterricht unseres Lebens zu verkünden. Alles war an diesem Tag anders. Die Lehrer schienen nicht mehr so streng zu sein. Die Schulleitung redete nicht über abstrakte kommunistische Ziele, sondern wandte sich uns plötzlich ganz menschlich zu. Bald seid ihr keine Schüler mehr. Wir haben alles getan, um euch auf das große Leben vorzubereiten. Nun seid ihr selbst dran. Abschiede in Russland sind immer sentimental. Eine Lehrerin begann zu weinen. Auch bei vielen Eltern und bei einigen von uns waren Tränen zu sehen. Man spürte, dass die Erwachsenen es mit ihren Worten und Gefühlen ernst meinten. Bis zum Schulende hatten wir es endlich gelernt, uns in der Klasse zu vertragen. Jetzt versuchten wir zu begreifen, dass wir tatsächlich keine Kinder mehr waren. Wir waren gerade zwischen 16 und 17 Jahre alt. Zu meiner Zeit brauchte man bis zum Abitur nur 10 Jahre. Erst mit 7 ging man in die erste Klasse. 3 Jahre dauerte die Grundschule. Nach der 8. Klasse war es möglich, in die Berufsausbildung oder auf ein College zu gehen. Nach der 10. Klasse bekam man das Reifezeugnis und damit die Hochschulreife. Es gab damals keine Gymnasien, alle Schulen im ganzen Land arbeiteten nach dem gleichen System. Die Schulausbildung endete Ende Mai mit der letzten Schulglocke. Danach gab es Abschlussprüfungen in Literatur, Mathe, Geschichte, Bio, Physik, Chemie und Fremdsprachen. Gleich nach der letzten Prüfung fand der große Abschlussball statt. Am Abschlusstag wussten wir selbst nicht, ob wir noch Kinder oder schon erwachsen waren. Mädchen ließen sich für den Abschlussball festliche Kleider nähen, Jungs kauften sich Anzüge und Krawatten. Das sollte das bis dahin schönste Fest unseres Lebens werden. Zunächst bekamen wir feierlich unsere Reifezeugnisse überreicht. Danach gab es in gemieteten Bussen eine kleine Abschlussfahrt durch die Gegend und ein feierliches Abendessen in der Schulkantine. Gekocht haben die Eltern selbst. Gott sei Dank, dachten wir, denn man brauchte schon eine Spezialausbildung, um so schlecht zu kochen wie die Kantinenköche. Unsere Eltern haben ihre Aufgabe gut gemeistert. Da gerade in dieser Zeit die Regierung eine große Kampfansage gegen Alkoholismus gestartet hatte, gab es bei unserem Ball weder Bier noch Wein. Dafür gab es Live-Musik von einer echten Band. Die Lehrer waren nach den Prüfungen noch freundlicher und noch menschlicher geworden. Unsere Klassenlehrerin und 2 Schulleiterinnen nahmen einen guten Freund, Paul, mich und noch 2 Mädchen mit in das Lehrerzimmer, um dort mit uns heimlich Sekt zu trinken. Bis jetzt hatten wir alles Unerlaubte vor den Lehrern verheimlicht. Nun verheimlichten unsere Lehrer mit uns zusammen den unerlaubten Sekt vor unserem für alles sorgenden Staat. Um 4 Uhr morgens gingen wir alle gemeinsam hinaus, um den ersten Sonnenaufgang unseres Erwachsenenlebens zu begrüßen. Als wir merkten, dass einige Lehrer schon weg waren, gingen wir zu ihren Häusern und sangen laut unter ihren Fenstern die Schullieder. Keiner in der Nachbarschaft war uns böse. Alle wussten, dass an diesem Tag in allen Schulen des Landes ein sentimentaler Abschied von der Schule und zugleich der Beginn des Erwachsenenlebens gefeiert wurde. So lange hatte ich mir gewünscht, endlich erwachsen zu werden. Eine Woche nach dem Abschlussball sollte ich 17 werden. Ich würde mich dann an der Uni bewerben und mein eigenes Leben beginnen. Jetzt aber genossen wir alle in dieser Nacht unsere letzte Möglichkeit, Schulkinder zu sein. Der Abschlussball verlief ohne Kuriositäten und Überraschungen. Es stimmte einfach alles. Wir lebten in einem großen und aus damaliger Sicht sicheren Staat, der eine glückliche Zukunft versprach. Hoffnungsvoll, sentimental, froh und zuversichtlich haben wir in die Zukunft geschaut. Die Schule hatte uns staatliche Reifezeugnisse ausgestellt. Nun sollte das Leben jedem Einzelnen von uns bestätigen, ob und wann wir tatsächlich reif sein würden. Epilog. Die Schule ist abgeschlossen, der Schulball gefeiert, das Reifezeugnis ist in der Hand. Wir haben einiges gelernt, viel gesprochen und viel über unsere Zukunft nachgedacht. Und doch nicht nur wir, sondern auch unsere Lehrer, Erzieher, unsere Eltern und alle, die unser Leben prägten, hatten keine Ahnung, was auf uns wartet. Als wir am 23. Juni 1986 nach dem Abschlussball auseinandergingen, wussten wir nicht, dass sich unsere Klasse in voller Größe nie wieder treffen würde. Mit 17 Jahren waren wir Kinder, die sich schon als Erwachsene fühlten. Wir waren bereit, selbstständige Entscheidungen zu treffen und die Verantwortung für unser Leben zu übernehmen. Wir hatten uns aber nicht vorstellen können, dass einige von uns ein Jahr später ihren Wehrdienst in Afghanistan leisten und statt einer Attrappe echte Maschinengewehre tragen und den Umgang mit dem Tod lernen mussten. Es war für uns überraschend, dass eine Mitschülerin kurz nach dem Abschlussball ein Kind zur Welt brachte und eine Familie gründete. Es war unvorstellbar, dass der sicherste und auf die Ewigkeit gegründete Staat der Arbeiter und Bauern nur 5 Jahre nach unserem Schulabschluss zusammenbrechen würde. In diesem Buch versuchte ich, mit kleinen Geschichten aus meiner Kindheit über die Schicksale von Millionen Menschen zu berichten. Sicherlich hat jeder seine eigenen Rahmenbedingungen gehabt und seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Und doch waren wir einander ähnlich, denn wir sollten nach einem gleichen Muster zu richtigen sowjetischen Menschen heranwachsen. Durch Revolutionen und Repressionen versuchten sowjetische Bürger, die gerechteste Gesellschaft aller Zeiten und zugleich ein irdisches Paradies aufzubauen. Dieses Paradies sollte ohne Gott auskommen und den Menschen vergöttlichen. Millionen von Begeisterten machten dieses Experiment mit und wollten oder konnten sich nicht eingestehen, dass seine Ergebnisse mit dem ursprünglichen Traum nicht übereinstimmten. Auch heute gibt es überall auf der Welt Menschen, die sozialistische Ideen, den Kommunismus oder andere autoritäre bis totalitäre Weltanschauungen verlockend finden und bestimmte ideologische Konzepte durchsetzen möchten. Es gibt auch heute viele Versuche, unseren Planeten nicht nur von Religion und Kirche, sondern auch von Gott zu befreien. Mit kindlicher Naivität laufen zahlreiche Menschen diesen Ideen nach. Ein alter russischer Historiker, Wassili Kliutschewski, hat die Geschichte mit einem Licht verglichen. Mit dem Licht, das aus der Vergangenheit die Zukunft erleuchtet. Mögen die in diesem Buch geschehenen Begegnungen mit Kommunisten, Atheisten und auch netten Menschen uns dabei helfen, erwachsen zu werden, Freiheit und Demokratie schätzen zu lernen und Gott mehr Raum in unserem Leben zu geben.
Das waren die letzten Kurzgeschichten aus dem Buch »Wie ich zum Mann wurde – Ein Leben mit Kommunisten, Atheisten und anderen netten Menschen«, geschrieben von Alexander Krüloff und erschienen im FE Medienverlag. Im Nachwort, Skizze genannt, schreibt Klaus Nachbauer: »Welch ungewöhnlicher Blick in eine Welt von gestern«. Alexander Krüloffs in episodischen Fragmenten festgehaltenen Erinnerungen an seine Kindheits- und Jugendjahre in der Sowjetunion ergeben eine befremdliche, informative, amüsante, traurige, tröstliche, spannende Lektüre für Leser, denen das untergegangene kommunistische Riesenreich Terra Incognita im Wortsinne war und ist. Es ist ein Rückblick auf ein entbehrungsreiches junges Leben, mit sanfter Ironie erzählt, aber ohne jede Verbitterung. Und hiermit geht die Erzählung bei Radio Horeb zu Ende. Nachhören können Sie die einzelnen Folgen unter www.horeb.org als Podcast in der Rubrik Erzählung. Es verabschiedet sich Britt Bergen. Seien Sie in Gottes Hand geborgen.